Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 13. Pekings Drang zur Weltmacht. Von Benedikt Becker, Raphael Geiger, Jens Mühling und Bernd Ziesemer. Aus Stern Nummer 14 vom 31. März 2022. Gelesen von Florian Eib. Offiziell ruft China die Kriegsparteien in der Ukraine zum Dialog auf. Tatsächlich versucht das Land, den Konflikt für seine eigene Agenda zu nutzen. Es gibt Szenen, die erscheinen in der Rückblende in einem völlig anderen Licht. Die russisch-chinesische Verbrüderung bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist so ein Fall. Schon damals, Anfang Februar, rieb sich im Westen mancher verwundert die Augen, als die beiden Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin den Fernsehzuschauern der Welt eröffneten, ihre Freundschaft kenne keine Grenzen. In einem Konferenzsaal des luxuriösen Staatsgästehauses Diao Yutai saßen sich die beiden gegenüber, nach chinesischer Sitte getrennt durch ein üppiges Blumenarrangement, über dessen Blütenkelche hinweg Xi und Putin einander mit Liebenswürdigkeiten hofierten. Am Ende des Überraschungstreffens stand ein gemeinsames Kommuniqué, das sich fast wie die Vorstufe eines anti-westlichen Militärbündnisses las. Putin zuliebe sprachen sich die beiden Machthaber gegen die Osterweiterung der NATO aus, Xi zuliebe gegen US-Allianzen im Pazifikraum. Dass zeitgleich an den Grenzen der Ukraine längst russische Truppen auf den Marschbefehl warteten, ging im anschließenden Pomp der Olympiaeröffnung fast unter. Keine 3 Wochen später endete die Welt, wie wir sie kannten. Unvermittelt stolperte Europa aus der Nachkriegszeit in ein neues Kriegszeitalter. Im Bombenhagel gingen Gewissheiten zu Bruch, verschoben sich Perspektiven. Der Krieg sandte Schockwellen um den ganzen Erdball. Noch ist nicht ausgemacht, wohin die Reise geht, in welcher Welt wir leben werden, wenn der Rauch sich verzogen haben wird. Schon jetzt aber zeichnet sich ab, dass neben den unmittelbar beteiligten Kriegsparteien vor allem ein Akteur den Konflikt für seine Zwecke nutzen wird. Einer, der nicht direkt mitmischt, aber im Hintergrund die Fäden zieht. Der öffentlich nicht klar Stellung bezieht, aber im Stillen hartnäckig seine Agenda verfolgt. Einer, der kürzlich noch verkündete, im Umgang mit Russland keine Grenzen zu kennen. Der lachende Dritte, sagt der renommierte deutsche Asien-Experte Eberhard Sandschneider, ist China. Pekings potenzieller Machtgewinn, da sind sich internationale Beobachter einig, hängt derzeit noch stark vom weiteren Kriegsverlauf ab, von schwer kalkulierbaren Militärmanövern, auf die China keinen unmittelbaren Einfluss hat. Vorerst aber, sagt Sandschneider, mindere der Krieg den US-amerikanischen Druck auf China, weil Washington abgelenkt sei. Statt der vielbeschworenen strategischen Wende nach Asien steht in den USA jetzt erstmal wieder eine Wende nach Europa an. Damit gewinne Peking Handlungsspielraum. Und den nutzt China. Seit Putins Einmarsch lässt sich beobachten, wie sich die Parteiführung die instabile Weltlage zu eigen macht, um ihre Machtstellung rund um den Globus auszubauen, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Vor allem aber in Hinsicht auf ihr langfristiges Strategieziel, die USA als globale Führungsmacht abzulösen. Ein langjähriger China-Beobachter sagt, bei den Chinesen muss man immer unterscheiden, was sie nach außen kommunizieren und was nach innen. Auch im Fall des Ukraine-Kriegs gibt es da eine Diskrepanz. Gegenüber dem Rest der Welt, besonders ihrem westlichen Teil, vermeidet China klare Stellungnahmen. Die Partei laviert. Ihre Führung ruft zu Dialog und Verständigung auf, erinnert an Chinas außenpolitische Dogmen der Nicht-Einmischung und territorialen Integrität, die auch für die Ukraine gelten. Gleichzeitig ringt sie sich nicht zu einer Verurteilung der russischen Invasion durch, die sie auch nie als solche bezeichnet. Militärisch unterstützen will man Russland nach eigenem Bekunden nicht, wirtschaftlich sanktionieren aber auch nicht. Seit Wochen läuft die gesamte chinesische Krisenkommunikation darauf hinaus, sich in keine Richtung wirklich festzulegen. Nach innen dagegen ist der Parteikurs klarer. Niemand weiß das besser als Wang Jixian. Der 37-jährige Programmierer lebt in Odessa. Er arbeitet in der Ukraine für das Entwicklerteam einer US-Softwarefirma. Als er im vergangenen Dezember seinen Wohnsitz von Peking ans Schwarze Meer verlegte, sorgten sich seine chinesischen Verwandten um seine Sicherheit. Um sie zu beruhigen, begann Wang, sein Leben in der Ukraine mit dem Smartphone zu dokumentieren. Er filmte sich selbst beim Einkaufen, um zu zeigen, dass in den Supermärkten kein Mangel an Lebensmitteln herrsche. Er filmte sich im Gespräch mit Verkäufern, um zu demonstrieren, dass Ukrainer nichts gegen Chinesen haben. Was Wang in den sozialen Medien postete, war unverfänglich, bis der Krieg begann. Als in seinen Videos plötzlich Warnsirenen und Detonationen zu hören waren und Wang als einer der letzten verbliebenen Chinesen in der Ukraine tausende neue Follower gewann, geriet der Programmierer ins Visier der Zensur. Erst häuften sich unter seinen Posts feindselige Kommentare und Drohungen, die auf Wang einen orchestrierten Eindruck machten. Mitte März wurden dann auf einen Schlag und ohne Begründung alle seine chinesischen Social-Media-Konten gelöscht. Seitdem kann er seine Videos nur noch per YouTube verbreiten. In einem neueren Video hat sich Wang aus Protest gegen die Zensur den Mund mit schwarzem Klebeband verschlossen. Am Telefon macht er seiner Wut Luft. »Ich zeige nur, was vor meiner Haustür passiert«, sagt er. Ich bin kein Krimineller, ich gehöre keiner Partei an, ich will nur, dass das Töten aufhört. Wofür werde ich bestraft? Einen Moment lang hält Wang inne, weil draußen vor dem Fenster wieder die Warnsirenen von Odessa heulen. Die Worte und die Handlungen unserer Regierung passen nicht zusammen, sagt er dann. Sie tun so, als ob sie eine Mittelposition einnehmen, aber in Wahrheit sind sie für den Krieg. Tatsächlich munkelt man in Pekinger Diplomatenkreisen, Xi persönlich habe seinen Apparat angewiesen, Kritik an Russland öffentlich klein zu halten und die Kriegsschuld den USA in die Schuhe zu schieben. Das schlägt sich nicht nur im Verhalten der Netzzensoren nieder, unter denen Blogger wie Wang leiden. Auch dass der offenbar einzige ausländische Journalist, der derzeit auf Seiten des russischen Militärs aus der Ukraine berichten darf, aus China stammt, ist sicher kein Zufall. Der Kriegsreporter Lu Yuguang begleitete Moskaus Truppen bei der brutalen Belagerung der Hafenstadt Mariupol. Vor allem aber scheint Xis Direktive inzwischen die chinesische Krisendiplomatie rund um den Erdball zu prägen. Mitte März etwa überrollten chinesische Regierungsvertreter den halben afrikanischen Kontinent mit einer Charmoffensive. Xi Jinping persönlich telefonierte mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, während sein Außenminister Wang Yi sich mit den Chefdiplomaten von Sambia, Tansania und Algerien traf. Bei allen Gesprächen stand die Ukraine im Mittelpunkt und bei allen nutzte China den Krieg, um antiwestliche Ressentiments zu schüren. Je turbulenter die internationale Lage ist, desto mehr Aufmerksamkeit sollte den Stimmen afrikanischer Staaten gewährt werden, erklärte Wang nach seinem Treffen mit dem algerischen Außenminister Ramtane Lamamra, mit dem er sich einig sei, dass es bei der Bewältigung internationaler Konflikte mehr als zwei Optionen, mehr als Krieg oder Sanktionen gebe. In dieselbe Kerbe haute zeitgleich Zhuo Bing, Chinas Sondergesandter für die afrikanische Hornregion. Manche westlichen Länder kommen hierher und sagen ihnen, was und wie sie es zu tun haben, erklärte Zhuo. Nach unseren Gesprächen hier habe ich das Gefühl, dass ihre Länder das Leid sind. Von Afrika über Südamerika bis nach Südostasien bemüht sich Peking derzeit, die Deutungshoheit über den Ukraine-Krieg zu erlangen. Auf fruchtbaren Boden fällt das nicht nur dank Chinas langjährigem Wirtschaftsengagement im globalen Süden. Warum, so flüstert es Peking den Schwellen- und Entwicklungsländern der Welt ein, sollten ohnehin benachteiligte Staaten unter den Folgen von Sanktionen leiden, mit denen der Westen Russland attackiert? Schon jetzt werden in Afrika Hungerkrisen befürchtet, weil Getreideimporte aus Russland und der Ukraine ausfallen könnten. Jede koloniale Kränkung, jeden Missmut über globale Ungerechtigkeiten macht sich Peking in seiner Krisenkommunikation zunutze. Wer auch immer ein Hühnchen mit dem Westen zu rupfen hat, findet in China derzeit äußerst aufmerksame Zuhörer. Vorläufiger Erfolg dieser Strategie? Als die UN-Vollversammlung Ende März zum zweiten Mal über eine Resolution zur humanitären Lage in der Ukraine abstimmte, brachte Südafrika einen alternativen Entwurf ein, in dem Russland nicht namentlich erwähnt wurde. Das Papier setzte sich nicht durch, aber die anschließende Abstimmung endete mit einer Ja-Stimme weniger und 3 Enthaltungen mehr als das erste Votum von Anfang März. Ein globaler Stimmungsumschwung war das nicht, aber Chinas Lobbyarbeit hatte Wirkung entfaltet. Im Westen bleibt diese Politik der Nadelstiche nicht unbemerkt. Brüssel, Ende März, genau einen Monat nach Russlands Einmarsch in die Ukraine. Gesperrte Straßen und umgeleitete Linienbusse sind in Belgiens Hauptstadt Alltag, wenn wieder mal ein Gipfel ansteht. Diesmal aber kreisen über der Stadt noch ein paar mehr Polizeihubschrauber als sonst. Und im Schatten der EU-Verwaltungsbauten parkt zwischen den üblichen schwarzen Volvos und Audis ein gepanzerter Cadillac, Nummernschild 800-002, genannt The Beast, die Limousine des US-Präsidenten. Ein Gipfelmarathon in 3 Etappen geht über die Bühne. Erst tagt die NATO, dann die G7. Anschließend gastiert Joe Biden bei einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Es ist ein Klassentreffen des Westens, wie es in dieser Vollzähligkeit noch nie stattfand. Und es kommt nur eine Woche vor dem nächsten virtuellen Gipfel, zu dem die beiden EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Charles Michel mit Chinas Staatschef telefonieren werden. 3 Männer scheinen dieser Tage in Brüssel bei allen Gesprächen mit im Raum zu sitzen, obwohl keiner von ihnen gekommen ist. Putin, klar. Zweitens sein Kontrahent Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der immerhin 3 Videobotschaften schickt und dafür jede Menge Solidaritätsbekundungen erntet. Der dritte im Raum aber ist Xi Jinping. Keine Gipfeletappe, bei der nicht über China gesprochen wird. Keine Abschlusserklärung ohne Botschaft an Peking. Kaum eine Pressekonferenz ohne die Frage, was nun von Xi erwartet wird und wie die NATO, die G7, die EU reagieren sollten, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Schon beim NATO-Gipfel dauert die Sitzung länger als geplant, weil fast jeder seine Haltung zu China deutlich machen will, heißt es. Allen hier ist schließlich klar, dass die Sanktionen des Westens nur greifen, wenn China sie nicht abfedert und dass nach dem Konflikt mit Russland ein ungleich größerer Konflikt mit China drohen könnte. Wie der Rest der Welt sollte China die brutale Invasion gegen die Ukraine verurteilen, sagt nach dem Treffen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Forderung ist nicht neu, doch sie wird in Brüssel in den verschiedensten Variationen wiederholt. Die deutlichste Ansage kommt von Joe Biden. Einige Tage zuvor hat der US-Präsident mit Xi Jinping telefoniert. Er habe dem Parteichef nicht gedroht, sagt Biden nun in Brüssel, aber ich habe ihm klargemacht, dass er die Konsequenzen verstehen muss, die sich ergeben, wenn er Russland hilft. Was die USA über die Folgen dieses Gesprächs wüssten, werde er nicht kommentieren, sagt Biden, und verrät dann doch ein bisschen: Ich glaube, dass China sehr wohl weiß, dass seine wirtschaftliche Zukunft viel stärker von seinen Beziehungen zum Westen abhängt als zu Russland. Chinas ökonomisches Krisenprogramm spiegelt das Politische. Auch hier bezieht Peking nicht eindeutig Position, tut hinter den Kulissen aber alles, um vom Krieg zu profitieren. Gao Feng etwa, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, erging sich Mitte März in Windungen und Wendungen, als er die Haltung seiner Regierung zu den Sanktionen des Westens erläutern sollte. Sie hätten keine Basis im internationalen Recht, destabilisierten den Weltmarkt und schadeten überhaupt der Wirtschaft, sagte Gao. Im Übrigen setze China die Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine nach dem Prinzip des gegenseitigen Vorteils fort. In Moskau dagegen reden chinesische Regierungsvertreter Klartext. Botschafter Zhang Hanyu trommelte dort wenige Tage nach Gaos Auftritt ein gutes Dutzend chinesischer Geschäftsleute zusammen und forderte sie auf, keine Zeit zu verlieren, um die Lücken zu stopfen, die der Rückzug westlicher Unternehmen aus Russland hinterlasse. Zum Ärger offizieller Stellen gelangten Zhangs Äußerungen über den Kurznachrichtendienst Weibo in die Öffentlichkeit. Auch in Berliner Sicherheitskreisen beobachtet man, dass Chinas Staatskonzerne die Weltlage als Chance begreifen. Aber man möchte sich zugleich nicht bei der Umgehung von Sanktionen erwischen lassen, sagt einer, der es wissen muss. Aus Sicht der chinesischen Regierung ist Russland zwar ein wichtiger politischer Partner in der Auseinandersetzung mit den USA, aber nur ein relativ unbedeutender Wirtschaftsfaktor. Nicht einmal 3% des chinesischen Außenhandels entfallen auf Russland. Umgekehrt dagegen ist China für Russland der wichtigste Handelspartner. Deckungsgleich sind die wirtschaftlichen Interessen also keineswegs. Das weiß man auch in Russland, wo die Staatsmedien bei jeder Gelegenheit Chinas Unterstützung loben. Unter der Hand aber gingen in Peking auch russische Klagen über mangelnde Hilfe ein, zum Beispiel über Chinas Weigerung, Ersatzteile für Boeing- und Airbus-Flugzeuge zu liefern, die auf den Sanktionslisten der USA und EU stehen. Langfristig, glauben die meisten Experten, kann China vom westlich-russischen Wirtschaftskrieg profitieren. Die wesentlichen Vorteile: China bekommt russisches Erdöl billiger als bisher und kann auch auf mehr Erdgas hoffen, vorausgesetzt beide Seiten investieren in den teuren Bau zusätzlicher Pipelines. Generell steigen Chinas Exportchancen, etwa auf dem bisher von westlichen Marken dominierten russischen Markt für Automobile und Nutzfahrzeuge. Vor allem aber könnte China im Handel mit Russland deutlich mehr Geschäfte in Yuan abrechnen und damit dem Ziel näher kommen, die chinesische Währung global zu etablieren. Doch wo Chancen sind, sind auch Risiken. Das zeigt nicht nur der Fall des chinesischen Ölkonzerns Sinopec, der Ende März eine 500 Millionen Dollar Investition in eine russische Chemieanlage auf Eis legte, offenbar auf Drängen der chinesischen Regierung, die Sanktionen befürchtete. Nach einer Studie des Centers for Strategic and International Studies in Washington gibt es für den Fall einer wirtschaftlich engen Verbindung mit Putins Russland so gut wie keine Szenarien, bei denen China unterm Strich gut herauskommt. Sollte der Westen seine gegen Russland beschlossenen Technologiesanktionen auf China übertragen, stünden die dortigen Konzerne vor einer Katastrophe. Das chinesische Wirtschaftsmodell gehört zu den halbleiterlastigsten der Welt. Ohne ständigen Nachschub an Hochleistungschips droht eine drastische Rezession. Die Experten aus Washington erwarten daher, dass die Russland-Exporte chinesischer Technologiefirmen wie SMIC oder Lenovo bei anhaltenden westlichen Sanktionen eher zurückgehen als steigen. Die vielleicht größte Gefahr: bildet sich ein Yuan-Rubel-Block, könnten westliche Konzerne China endgültig als Risiko für ihre Bilanzen einstufen. Schon jetzt löst der Russland-Schock auch in deutschen Konzernzentralen Debatten über das Engagement auf dem viel wichtigeren chinesischen Markt aus. Nicola Leibinger-Kammmüller etwa, Chefin des baden-württembergischen Maschinenbauunternehmens Trumpf, merkte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in einem Brief an ihre 15.000 Mitarbeiter kritisch an, Putin sei sich offenbar der Rückendeckung der chinesischen Führung gewiss. Im Vorstand von BMW waren die möglichen Folgen des Ukraine-Kriegs auf das China-Geschäft im März Thema, wie es im Umkreis des Aufsichtsrats heißt. Auch bei Siemens beschäftigt man sich stärker als früher mit geopolitischem Risk Mapping, verrät ein Berater. Vielleicht bedeutender als die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland ist für China die militärische. Peking kaufte Moskau in den klammen russischen Nachwendejahren jede Menge sowjetische Militärtechnik ab, die in China in großem Stil nachgebaut wurde. Nicht zuletzt dank solcher Technologietransfers konnte die Volksbefreiungsarmee in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter hochgerüstet werden. Schon jetzt hat Chinas Marine mehr Schiffe als die US-amerikanische. Auch in der Nuklearrüstung holt Peking rapide auf, obwohl die Zahl der Sprengköpfe noch immer weit hinter den Atomarsenalen Russlands und der USA liegt. Immer wieder hat China in den vergangenen Jahren zudem groß angelegte Militärübungen mit Russland abgehalten, zum Missfallen der NATO auch in der Ostsee und im Mittelmeer. Langfristig strebt Peking nach militärischer Parität mit den USA. Chinas militärischer Aufstieg aber ist eng an die Zusammenarbeit mit Russland geknüpft. Wohl auch deshalb löst Pekings ambivalente Haltung zum Ukraine-Krieg im Westen solche Beunruhigung aus. Das gilt vor allem für die USA. Deren Präsident Joe Biden wollte sich eigentlich ganz auf China fokussieren. Russland galt als Gegner von gestern. China dagegen die Bedrohung von heute, von morgen. Trump wurde nicht zuletzt gewählt, weil er ein hartes Vorgehen gegen China versprach. Biden musste von Anfang an aufpassen, Peking gegenüber nur ja nicht zu weich zu wirken. Vielleicht ist man in Washington deshalb auch ein bisschen optimistischer als in Europa, was die aktuelle Konfrontation mit China angeht. Joe Biden wirkt derzeit, als habe er im Umgang mit Xi Jinping jede Zurückhaltung verloren. Den Chinesen offen mit Sanktionen drohen, das wäre ihm früher nicht so leicht gefallen. Jetzt, in der neuen Realität, tut er es fast beiläufig. Anfangs befürchteten in den USA noch viele, Xi könnte sich ein Beispiel an Putin nehmen und sich von der Ukraine-Invasion ermutigt fühlen, einen Angriff auf Taiwan zu wagen. Die Insel vor Chinas Küste ist nach eigenem Verständnis ein unabhängiger Staat, aus Pekinger Sicht aber untrennbarer Teil der Volksrepublik. Jetzt wirkt der Krieg in der Ukraine wie ein Lehrbeispiel dafür, wie riskant so eine Operation ist, sagt Daniel Russell, der in den Obama-Jahren Asienleiter des Außenministeriums war. Gut möglich, meint Russell, dass Xi nun seinen eigenen Generälen misstrauen würde, wenn die ihm einen schnellen Sieg versprächen. Die Ukraine-Invasion hat einen chinesischen Angriff auf Taiwan zumindest unwahrscheinlicher gemacht. Was auch an den USA liege. Russell glaubt, die Amerikaner, gerade noch kriegsmüde, hätten sich durch den Freiheitskampf der Ukrainer verändert. Sie wären jetzt geneigter, auch Taiwan zu verteidigen. Ähnlich sieht das Russells Ex-Kollege Evan Medeiros, unter Obama Asien-Koordinator im Weißen Haus, heute Dozent der Georgetown-Universität in Washington. Sollten die Chinesen es mit Taiwan versuchen, würden sie das Gleiche erleben wie aktuell die Russen. Zumal eine Invasion über See schwieriger sei als eine über Land und China, anders als Russland, keine große Kriegserfahrung habe. Der letzte Einsatz der Volksbefreiungsarmee liegt Jahrzehnte zurück. 1979 war das, in Vietnam. Natürlich kann es sein, dass der Westen doch noch Schwäche zeigt, Russell sagt, in Peking habe man registriert, wie deutlich die NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine abgelehnt hat. Manche Chinesen dürften denken, wenn sich die NATO nicht mal mit Russland wirklich anlegen will, dann sicher nicht mit China. Medeiros glaubt, auf die Europäer komme deshalb eine wichtige Rolle zu. Sie haben großen Einfluss darauf, ob Russland aus dem Krieg geschwächt hervorgeht oder ob eine starke russisch-chinesische Allianz entsteht. Präsident Biden beschwor bei seinem Amtsantritt einen Kampf der Systeme. Demokratie gegen Autokratie, Freiheit gegen Unfreiheit. Jetzt, wo aus einem abstrakten Wahlkampfszenario eine konkrete Konfrontation geworden ist, zeigt er sich entschlossener denn je, das Freiheitslager anzuführen, wie amerikanische Präsidenten das früher selbstverständlich getan haben. Damals im Kalten Krieg. Und jetzt wieder in der neuen Weltordnung, die Daniel Russell eher eine Unordnung nennt. Manchmal tun sich merkwürdige Frontverläufe auf in dieser unordentlichen Welt. Für Shen Jiangguo etwa begann der Krieg in einem Park in Shanghai und endete mit einem blutigen Ohr. Der 70-jährige Chinese geriet Anfang März mit einem anderen Rentner in Streit über den Ukraine-Krieg. Shen vertrat die russische Position und wurde, als alles vorbei war, von Passanten gefilmt, wie er sein linkes Ohr mit einem blutgetränkten Taschentuch bandagierte. Der pro-ukrainische Kombattant hatte das Schlachtfeld da bereits verlassen. In welchem Zustand ist nicht überliefert. Das Video ging viral. In Chinas sozialen Medien sprachen manche amüsiert von einem Stellvertreterkrieg. Was aber, wenn nicht nur die Rentnerschlacht von Shanghai, sondern der gesamte ukrainisch-russische Konflikt genau das ist? Ein Krieg zwischen Stellvertretern, der nur andeutet, was der Welt bevorsteht, wenn die eigentlichen Kombattanten das Schlachtfeld betreten. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, werden wir feststellen, dass unser großer Wettbewerber nicht Russland ist, sagt Eberhard Sandschneider, der Politologe, sondern China. Jens Mühling recherchierte von Berlin aus und fügte die Titelgeschichte zusammen. Benedikt Becker erlebte den Gipfelmarathon von Brüssel mit, Raphael Geiger sprach mit China-Experten in den USA, Bernd Ziesemer steuerte Recherchen und Analysen zu Chinas Rolle in der Weltwirtschaft bei. Mitarbeit Anushka Thomat. Fact-Checking Michael Lehmann-Morgenthal.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 Big WELADE 8LXXX